Dankeschön. Gefällt mir. Kannst eigentlich auch bleiben, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch an diesem Pfingstsonntag zu sehen. Wollen wir gucken, ob wir es schaffen, uns anzulächeln? Darfst auch gerne mal so ein bisschen in die Gegend lächeln. Tut uns allen gut, ne? Kommt die Sonne direkt raus, wenn du dein Lächeln auspackst. Und wir haben einfach Grund zur Freude, weil wir mit Gott unterwegs sein dürfen. Oder du hast Grund zur Freude, weil du heute vielleicht so einen Berührungspunkt hast, auch wenn du sonst noch nicht mit Gott unterwegs bist. Ja, ich fand die Zeit mit Gott im Lobpreis wirklich stark. Vielen Dank. By the way, falls das irgendwer noch nicht mitbekommen habt, den Mann da, der am Piano stand, den findet man jetzt auch bei Spotify mit seinem ersten eigenen Album. Ich sag das nur, gib Joachim Kenneweg ein und dann hör das mal rauf und runter. Wenn schon sowas Gutes aus der eigenen Kirche kommt, dann muss man das unbedingt machen. Und du wirst dich dann mal wundern, was man alles in seinem eigenen Schlafzimmer auf die Beine stellen kann. Zumindest, wenn man Joachim Kenneweg heißt. So, ey, das ist vielleicht ein ganz cooles Stichwort. Damit will ich noch mal ganz kurz weitermachen. Ich werde das jetzt die nächsten Wochen ein paar Mal sagen, okay? Es gibt ja immer so verschiedene Möglichkeiten, wie du auch unsere Kirche unterstützen oder auch bekannt machen kannst. Und ich lade dich nur mal herzlich ein. Du musst das nicht machen, okay? Aber du dürftest. Ist ja mal in Deutschland ganz wichtig, ne? Dass man das erstmal feststellt, du musst nicht, aber du darfst. Also wenn du uns ein bisschen unterstützen magst, du darfst zum Beispiel einfach am Sonntag, wenn du dann zu Hause bist, einmal YouTube anmachen. Du solltest dann eingeloggt sein bei Google und dann kannst du unsere Predigt liken. Also wenn sie dir gefallen hat oder einigermaßen gefallen hat, dann wäre das voll die coole Unterstützung. Oder wenn du bei Instagram sein solltest und da ist ein Post von unserer Kirche, dann darfst du sehr, sehr gerne auch diesen Post liken, Kommentar drunter schreiben und so weiter. Ecclesia BS mit unserem dunkelgrünen Logo, dann findest du das. Das ist richtig cool. Wenn du noch mal eine Stufe weitergehen möchtest und sagen möchtest, du sagst, ich könnte noch mehr geben und du kannst Bilder machen. Ja, entweder weil du eine coole Kamera hast oder ein gutes Handy, dann kannst du dich sehr, sehr gerne auch bei uns melden, bei mir, bei Ben und wir werden dich da vermitteln an unser Social Media Team. Wir wollen auch in diesen Dingen besser werden, okay? Einfach nur, wir wollen uns nicht auf das Schaufenster konzentrieren, aber wir glauben, dass wir auch was im Lager haben und zumindest das soll man im Schaufenster auch sehen können. Das ist so das Erste, was ich mitteilen möchte. Das Zweite, was ich mich jetzt traue, unabgesprochenerweise nochmal mitzuteilen, ist, dass wir ein neues Gemeindebaby haben. Wir würden nicht jedes Baby erwähnen, aber das ist das Baby von unserem, ich sage es jetzt auch mal neutral, sogar ohne Namen, von unserem Jugendpastor und seiner Frau. Ist geboren worden am Samstag in der Nacht und es heißt Ella. So viel dürfen wir mal sagen und ich freue mich da richtig drüber. Ben wollte auch im Livestream sein, jetzt habe ich doch den Namen gesagt. Wir applaudieren jedenfalls herzlich mal für dieses Baby. Dann haben wir auch ein neues Ehepaar hier. Das werde ich jetzt nicht groß erwähnen, aber ihr dürft mal eure Hände hochstrecken. Seit Freitag verheiratet. Finde ich einfach cool, dass sie direkt zwei Tage später wieder im Gottesdienst sind. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt wollen wir aber in Gottes Wort reingehen und wir schauen in Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hätten. Hey, an Pfingsten kam der Heilige Geist und hat diese kleine Mannschaft von Jüngern von Jesus, hat die voll auf den Kopf gestellt. Auf einmal konnten die vor Kraft kaum still sitzen, ja, und die haben überall von Jesus geredet, in ganz Jerusalem. Vorher haben sie sich noch versteckt, Jesus war gekreuzigt worden, die waren am Boden zerstört, aber plötzlich sind die voller Power, voller Kraft und dann haben die jemanden geheilt im Namen von Jesus. Jesus hatte jemanden geheilt, ja, und dann sind die verhört worden vom Hohen Rat und man hat ihnen ganz klar gesagt, ey, ihr dürft nicht von diesem Jesus reden. Und da steigen wir jetzt ein. Nachdem sie das gehört hatten, nachdem sie bedroht worden waren, befinden wir uns hier in diesem Text. Und dann heißt es, was ihre Reaktion war. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Und sie sagten, du alleiniger Herrscher. Du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker, Psalm 2, weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empören sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern, das sind immer die Völker, die keine Juden waren, und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener, eben gegen Jesus, verbündet. Gegen den, den du gesalbt hast, gegen Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Ihr Lieben, mein erster Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, und das ist auch der Titel für diese Predigt, der lautet einfach, tu es noch einmal. Tu es noch einmal. Und ist dir aufgefallen, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die du immer wieder tust? Also so ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel Zähneputzen. Jedenfalls hoffe ich das, oder? Und das, wenn wir auch Eltern sind und Kinder haben, dann bringen wir denen das auch bei. Tu es wieder. Aber habe ich doch gestern schon gemacht. Tu es noch einmal. Okay. Oder Hände waschen vorm Essen, ne? Oder nach dem Klo, ne? Aber ich habe doch schon gestern oder letzte Woche Hände gewaschen. Glaub mir, tu es noch einmal. Ist besser für uns alle, ja? Und manchmal den Teenies muss man sagen, duschen, tu es noch einmal. Tu es noch zweimal. Tu es dreimal. Ja, du bist in dieser Phase, du schwitzt und riechst einfach mehr als andere. Tu es noch einmal. Tu es noch einmal. Oder der TÜV sagt uns alle 2 Jahre, oder? Tu es noch einmal. Und wir denken uns, was soll das? Das fuhr doch gestern noch, warum soll das jetzt heute nicht mehr fahren? Ne? Nein, tu es noch einmal. Es muss wieder geprüft und gecheckt werden. Und dann gibt es so Dinge, die tun wir immer wieder und wieder und die sind einfach Gewohnheit. Es gibt dann vielleicht sogar Dinge, die nerven uns, dass wir die immer wieder tun müssen. Ne? Ich finde, es wäre auch schön, wenn man Rasen erfinden würde, der immer so bleiben würde, oder? Kein Unkraut da drin, immer auf der gleichen Höhe und trotzdem müsste es aber für mich natürlicher Rasen sein. Ne? Kein Kunstrasen, aber nein, tu es noch einmal, alle 5 bis 7 Tage muss ich meinen Rasen mähen. Was ist da los? Ja? Und dann gibt es aber auch Dinge, die würden wir gerne nochmal tun, oder? Weiß nicht, wie dein erster Kuss so war, aber für mich so, tu es noch einmal, ja, sage ich meiner Frau immer wieder. Das war auch sie, also ich habe direkt da die Linie durchgezogen, ne? Mit ihr angefangen und mit ihr hört es auch auf, so Gott will. Ja, so ist es, so ist der Plan, ja, dass wir so bis 95 oder was weiß ich, wie alt wir werden, ne? Immer noch den ersten Kuss wiederholen, tu es noch einmal. Oder es gibt vielleicht Urlaube, an die du dich erinnerst. Oder was weiß ich, vielleicht guckst du auch deine alten Hosen im Schrank ein und sagst es dir, Mensch, tu es noch einmal, abnehmen, wer wieder dran. Ich weiß es auch nicht, ne? Es gibt so bestimmte Dinge, die würden wir gerne noch einmal tun. Und weißt du, was der Heilige Geist gerne noch einmal tut? Menschen mit seiner Kraft erfüllen. Menschen Leidenschaft geben, in völliger Freiheit von Jesus zu reden. Das tut der Heilige Geist gerne noch einmal. Und gleichzeitig ist es auch mein Gebet heute Morgen, zu sagen, Heiliger Geist, tu es noch einmal. Das ist mein Gebet für mich persönlich. Das ist mein Gebet für dich, der du heute hier in diesem Gottesdienst dabei bist, vielleicht auch im Livestream. Herr, tu es noch einmal, tu es noch einmal. Und wir sehen in diesem Bibeltext so schön, das ist der Heilige Geist, eben wieder tut. Er ist ein absoluter Wiederholungstäter, was diese Wahrheit betrifft. Und ich finde das so cool. Es heißt ja hier einfach in Vers 31, nachdem die so gebetet hatten, da heißt es eben, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten die Botschaft Gottes mutig und frei. Dabei hatten die doch allesamt schon den Heiligen Geist. Dabei waren die doch allesamt schon an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber offensichtlich ist das dem Heiligen Geist nicht genug. Er sagt, ich tue es noch einmal. Aber wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da heißt es eben auch schon, zwei Kapitel vorher, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Und übrigens, Petrus am selben Tag, wo die Geschichte auch gespielt hat, die wir gerade gelesen haben, ein paar Stunden vorher, da stand er eben vor dem Hohen Rat und es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus. Also der Heilige Geist hat sogar manchmal am selben Tag Leute zweimal erfüllt. Denn er ist der Gott des Tu es noch einmal. Und wir brauchen das. Wir brauchen das wirklich so wie tägliches Duschen, dass wir den Heiligen Geist jeden Morgen in unser Leben einladen. Aber dass wir uns auch so positionieren, oder? Wie es für ein Tu es noch einmal nötig ist. Wenn du bestimmte Dinge in deinem Leben erreichen möchtest, dann musst du dich auf eine bestimmte Art und Weise positionieren. Wenn meine Kinder sich am Abend beschweren, es gab nichts zu essen heute den ganzen Tag, ja, dann muss ich zu ihnen sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter, du hast dich nicht positioniert. Dein Platz am Tisch war frei, ja, und das Essen stand da, aber du hast nicht am Tisch gesessen. Die Positionierung hat nicht gepasst und deswegen hat jemand das Essen verpasst. Oder duschen. Da sind wir wieder, ja? Für ein paar Teenies, nein, egal. Aber es ist so, oder? Du musst dich positionieren. Du musst in die Dusche rein. Du musst unter die Brause dich stellen. Ja, du musst es dann auch anmachen. Das geht beim Heiligen Geist nicht so. Das macht er selber. Aber du kannst dich positionieren mit einer Herzenshaltung, mit einer Art und Weise zu leben, dass du den Heiligen Geist auch in dein Leben einlädst. Tu es noch einmal. Tu es noch einmal. Es gibt eine Geschichte, die hat 1940 gespielt. Da gab es eine Studienfahrt vom Wheaton College, das ist eine christliche Universität in den USA. Und der Professor wollte dort mit seinen Studenten nach England und er wollte einige Orte mit ihnen aufsuchen, wo Gott in England auf eine fantastische Art und Weise gewirkt hatte in der Vergangenheit. Und sie sind dann an den Ort und in das Haus gegangen, wo John Wesley, einer der größten Evangelisten der Kirchengeschichte, der 40.000 Predigten im Laufe seines Lebens gehalten hat, also da bin ich noch nicht, ja, ich glaube, da komme ich auch nicht hin. Er hat fast in jedem Dorf in England, ist er mit dem Pferd hingeritten und hat dort gepredigt. Und er hat es erlebt, dass Tausende und Abertausende zum Glauben gekommen sind. Und dort waren sie und sie waren in diesem Zimmer und dann hat ihnen der Tourguide erklärt, dass John Wesley dort an diesem Bett immer wieder auf den Knien gelegen hat und zu Gott gebetet hat, dass er ihm Kraft schenkt, dass er in seinen Dienst wirklich das hineinbringt an Leben und an Vollmacht, was er alleine nicht hat. Und die Studenten gehen dann weiter und dann waren sie irgendwann draußen und der Professor stellt fest, dass ein Student gefehlt hat. Und er geht wieder rein und er durchsucht das Gebäude und er kommt wieder in dieses Zimmer, wo Wesley immer gebetet hat und er sieht, dass ein Student dort kniet und er betet auf Englisch, do it again, tu es noch einmal. Und dieser Student ist selber später sehr bekannt geworden, weil Gott ihn überall auf der Welt gebraucht hat, um Menschen zu Jesus zu rufen, um Menschen in eine Beziehung mit Jesus zu rufen. Dieser Mensch hieß Billy Graham. Und er hat damals schon verstanden gehabt, der Heilige Geist, der muss es noch einmal tun. Und ich will dir das sagen, ob du jung bist oder alt bist, weißt du, ich glaube, diese Positionierung deines Herzens, die sieht der Heilige Geist. Was du dir von ihm erbittest, was du dir von ihm erflehst, das sieht der Heilige Geist. Ich glaube, dass der Heilige Geist auch in meinem Leben das immer schon gesehen hat, dass ich vor mich hin gepredigt habe, wenn ich mit meinem Hund spazieren war, dass ich Gebetsspaziergänge gemacht habe, dass ich mit Freunden zusammen so eine Kleingruppe hatte und wir uns einfach ausgestreckt haben nach der Gegenwart Gottes. Weißt du, das hat keiner sonst gesehen, aber der Heilige Geist übersieht nicht, was in deinem Herzen ist. Er kennt die Sehnsucht, die Leidenschaft, das Verlangen nach deines Herzens und er sehnt sich danach. Und ich will dich ermutigen, auch wenn du vielleicht dich jahrelang, jahrzehntelang schon nach dem Heiligen Geist ausgestreckt hast, hör nicht auf damit. Du weißt nie, welche Rolle du in einem geistlichen Aufbruch spielst. Vielleicht bist du derjenige, der dafür gebetet hat, aber nicht derjenige, der es erleben darf. Ja, das war in Erweckungen immer wieder so. 2, 3 ältere Frauen haben sich zum Gebet getroffen und 40 Jahre später ist dort an diesem Ort irgendetwas aufgebrochen und irgendetwas passiert. Ja, vielleicht bist du jemand, der diejenigen unterstützt, die dann Evangelisten sind wie Graham oder Wesley oder sonst irgendwas. Vielleicht bist du derjenige, der Finanzen zur Verfügung stellt. Vielleicht bist du derjenige, der die Technik rockt oder das Gebäude instand hält, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es zählt, wie du dich positionierst in deinem Herzen, weil es Gott wichtig ist und weil es zu dem Ganzen am Ende beiträgt. Und lass es unser Gebet sein, was Billy Graham schon gebetet hat. Herr, tu es noch einmal. Tu es in dieser Kirche. Tu es in dieser Stadt. Herr, tu es in diesem Land. Tu es in diesem Land. Und ich stelle fest, wenn ich diesen Bibeltext lese, Apostelgeschichte 4, dass der Heilige Geist 3 Dinge bewirkt in seiner Kirche. Er bewirkt sie und gleichzeitig, wenn sie erstmal etabliert sind, dann wird er davon angezogen. Und der Heilige Geist liebt es, wenn wir in dieser Grundhaltung bleiben. Das ist unfassbar anziehend, unfassbar attraktiv in einer Kirche für ihn. Und darüber möchte ich jetzt noch kurz sprechen, über diese 3 Dinge. Denn ich sehe in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, ich sehe eine Kirche, die ist einmütig, die ist demütig und dann ist sie auch freimütig. Einmütig, demütig und freimütig. Und einige Leute sagen sich jetzt gerade, was sind das für Worte? Ich noch nie gehört, ja? So alte Sprache hier, was sollen wir damit? Aber weißt du, ich glaube, das ist tatsächlich biblische Sprache und deswegen tut es uns gut, wenn wir diese Worte lernen und dann vor allem verstehen, was dahinter steckt. Das Erste, was ich im Text erkenne, ist Einmütigkeit. Die bekommen eine richtige Ansage von ihrer Regierung damals. Freunde, wir verprügeln euch, wenn wir können, wir werden euch umbringen, wenn ihr weiter im Namen von Jesus diese Auferstehung von den Toten predigt. Und Petrus und Johannes, die hatten schon gesagt, Freunde, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die hatten schon gesagt, wir können gar nicht anders, als von diesem Jesus zu reden. Aber trotzdem ist ihnen klar, dass sie in diesem Mut nicht alleine bleiben können. Auch Petrus und Johannes, die großen Apostel, oder? Petrus hat dafür gesorgt, dass sich die Gemeinde erstmal ausgebreitet hat durch seine Predigten. Und Johannes war der Letzte, der von den Aposteln noch übrig blieb und der die Gemeinde immer wieder auf Kurs gehalten hat. Aber sie wussten, wir brauchen unsere ganze Kirche. Wir brauchen die ganze Gemeinschaft. Wir müssen jetzt zusammen beten. Wir müssen ihnen jetzt erzählen, was wir erlebt haben. Und dann, ich weiß es nicht, von wem dieser Impuls kam, aber dann beten sie und es heißt in Vers 24, sie aber erhoben, so heißt es wörtlich, einmütig ihre Stimme zu Gott. Einmütig. Was heißt dieses Wort einmütig? Ganz wörtlich heißt das mit einem oder mit demselben Denken. Man kann auch sagen, mit demselben Verlangen, mit einer einzigen Leidenschaft. Das ist, was das Wort einmütig hier im biblischen Text bedeutet. Und ich finde das abgefahren. Weißt du, die erste Kirche, die war nicht von Natur aus einmütig, okay? Die waren eigentlich sehr unterschiedlich, die waren sehr international. Denn gerade an Pfingsten, wo sie entstanden ist, da waren Menschen aus allen möglichen Ländern und mit allen möglichen Sprachen dort in Jerusalem. Und aus all diesen Völkern sind Menschen zum Glauben gekommen. Deswegen war die Kirche von Anfang an international. Und die waren erstmal nicht einmütig in sich. Die hatten unterschiedliche kulturelle Bräuche, unterschiedliche Gewohnheiten, verschiedene Glaubensprägungen, tausende verschiedene Vorstellungen, wie man als neue Glaubensgemeinschaft am besten leben müsste. Und dazu kommt noch, dass sie die erste Kirche waren. Die konnten nicht einfach ein Handbuch der Dogmatik aus irgendeinem Bücherschrank ziehen und sagen, na, so wurde das in der Vergangenheit gemacht. Nein, die waren die Ersten. Die hatten das Alte Testament und die hatten die Apostel und das war's. Und das war nicht immer so einfach, dass die zusammengeblieben sind und dass die zusammengearbeitet haben. Und das finde ich krass, die werden in 1000 Fragen unterschiedlicher Meinung gewesen sein, aber sie konnten einmütig beten. Und ich glaube, das ist, was wir auch für diese Kirche brauchen. Es wird so sein, dass wir über viele Dinge anders denken, dass wir ganz viele unterschiedliche Geschmäcker hier haben, aber ich glaube, wir können einmütig beten. Und wir können einmütig für eine Sache arbeiten. Weil ich glaube, das, was sie vereint hat, das war Jesus selber. In Vers 29 heißt es, was sie beten, was sie wollen von Gott. Und da lesen wir, hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir, und das ist die Botschaft von Jesus, mutig und frei zu verkünden. Das Einzige, was eine Kirche eins machen kann, ist, dass sie leidenschaftlich und kompromisslos eine Sache an die erste Stelle stellt. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Alles andere wird Kirche zerlegen, wird die Einmütigkeit zerlegen und damit auch den Heiligen Geist aus unseren Reihen vertreiben, weil der Heilige Geist diese Einmütigkeit sucht. Und wie gesagt, wir dürfen in unterschiedlichen Fragen unterschiedlicher Meinung sein. Die Frage ist, können wir uns darin wirklich eins machen, dass wir für Jesus leben, dass wir dafür kämpfen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass sein Reich wirklich kommt auf dieser Erde. Das ist die entscheidende Frage. Dafür wollen wir beten. Dafür wollen wir glauben. Das ist diese Einmütigkeit, die wir brauchen. Und diese Einmütigkeit offensichtlich, sie beginnt im Gebet. Und da will ich dich nochmal ermutigen. Wir werden jetzt diese Woche ja am 22. Donnerstag ist das, ne? Werden wir uns hier wieder zum Gebet treffen. Und wir werden ja auch für dieses gelbe Gebäude beten. Aber weißt du, das gelbe Gebäude ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Jesus groß gemacht wird, dass Menschen wieder neu ein Gottbewusstsein in dieser Stadt entwickeln, dass Menschen wieder neu die lebensverändernde Kraft, die aus einer Beziehung mit Jesus, in einer Beziehung mit Jesus vorhanden ist, dass sie die kennenlernen. Dafür leben wir, dafür arbeiten wir und dafür brauchen wir alle. Dafür wollen wir beten und deswegen will ich dich so ermutigen, wenn du es irgendwie möglich machen kannst, sei dabei und lass uns leidenschaftlich dafür beten. Nicht nur, dass wir das Gebäude bekommen, sondern dass Gott alles, was wir haben, wirklich sprengt und mit Menschen vollstopft. Und wisst ihr, was ich so stark finde? Ich sehe in der Apostelgeschichte beides. Ich sehe eine positive Einmütigkeit und ich sehe eine negative Einmütigkeit. Positive Einmütigkeit, habe ich 3 Bibelstellen mitgebracht, Apostelgeschichte 1, Vers 14, heißt es das erste Mal, bevor der Heilige Geist schon kam, sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Die haben schon gewartet auf das Handeln Gottes und waren darin einmütig. Dann nach Pfingsten in der Zusammenfassung heißt es, Apostelgeschichte 2, 46, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und so weiter und so weiter. Und dann heißt es wieder, Apostelgeschichte 5, oh, der Vers ist falsch, beide Verse sind falsch, 5, Vers 12, da heißt es wirklich, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammen, also wieder der Tempel. Da sehen wir diese positive Einheit. Das hat der Heilige Geist geschaffen und das hat der Heilige Geist geliebt. Und dann sehen wir aber auch, dass es eine negative Einheit gibt, eine negative Einmütigkeit gibt, die dagegen aufsteht. Apostelgeschichte 7, 57. Da wird der erste christliche Märtyrer gesteinigt. Und nachdem der gepredigt hat, sehen wir diese Reaktion. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und Apostelgeschichte 18,12, als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen den Juden Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl, weil der Jesus als Messias gepredigt hat. Und dann Apostelgeschichte 19 wiederum, und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig zum Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch und so weiter, die Reisebegleiter des Paulus, mit fort. Also wir sehen eine Einmütigkeit für Jesus und wir sehen aber auch eine Einmütigkeit gegen Jesus. Dass da der Heilige Geist, wenn der wirkt und wenn der Leben verändert, dass auch etwas anderes aufsteht in einer Gesellschaft, in einer Stadt, in einer Gruppe von Menschen, das ihn ablehnt. Beides sehen wir. Und umso mehr, ihr Lieben, brauchen wir Einmütigkeit als Kirche. Guck mal, die beten ja auch und sagen in Vers 27, tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener, gegen deinen gesalbten Jesus verbunden. Was für eine Allianz gegen Jesus. Herodes und Pilatus haben sich normalerweise mehr ertragen, als dass sie sich gemocht haben. Ja, und die Heidenvölker und die Juden, das war auch so eine Sache, das war eher Gegnerschaft. Aber in ihrer Ablehnung Jesus gegenüber werden die plötzlich einig. Und das sind so Dinge, die sehe ich auch aktuell in der Gesellschaft. Da gibt es Allianzen, die sind eigentlich total unnatürlich. Auch hier, ich erwähne das mal wieder und ich will gar nicht irgendwie jetzt gegen Leute einfach nur schießen und so, aber ich will das mal sagen. Allein das ganze LGBTQ-Movement, schon wenn du diese ganzen Abkürzungen mal nebeneinander stellst, das passt vielfach überhaupt nicht zusammen. Ja? Da glauben die einen etwas ganz anderes als die anderen. Aber ich würde sagen, darin sich einfach unabhängig vom Schöpfer und von dem, wie er uns geschaffen hat, zu machen, darin finden sie ihre Einheit. Erstaunlich, oder? Oder wir gucken jetzt auf diese Israel-Proteste und ich weiß, dass da ganz viele Leute dabei sind, die auch einfach gar keine Ahnung haben von dem, was sie da schreien, von den Symbolen, die sie tragen, von der Geschichte Israels noch viel weniger. Aber ich finde es doch interessant, dass sich auf einmal liberale linke Kräfte mit fundamentalistischen Muslimen verbinden, die die Scharia einführen wollen. Und du fragst dir, wie passt das denn eigentlich zusammen? Gar nicht. Aber es ist etwas, eine Abwehrhaltung gegenüber das, was Gott auch gesetzt hat und gegen das, was Gott auch erhält. Denn er hat dieses Volk Israel erwählt und es wird bleiben bis zum Ende dieser Welt. Und ihr Lieben, deswegen brauchen wir Einmütigkeit. Wir hatten jetzt gerade eine Leiterkonferenz und ich habe es nicht geschafft, die Utensilien mitzubringen. Aber als Ekklesia-Bewegung in Süddeutschland hatten wir eine Leiterkonferenz und wir haben über ein Bild gesprochen und haben gesagt, hey, Jesus hat ja gesagt, wir sollen Menschenfischer sein, oder? Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind alle zusammen in einem großen Boot, in einem großen Fischkutter und wir wollen fischen, oder? Und stell dir vor, wir haben alle, jeder von uns hat eine Angel dabei. Wie viele Fische können wir in einem Moment fangen? Erstmal so viele, wie wir Angeln haben, oder? Und dann war so dieser Gedanke, als Kirche wollen wir aber nicht so sein, dass wir alle einzeln unsere Angeln nur auswerfen. Auch dafür gibt es ja Raum, ja, dass du in deinem Alltag, dass du in deinen Beziehungen, dass du in deiner Arbeit, dass du in deiner Schule, in der Uni und sonst irgendwas, du deine Angel auswirfst, ja. Aber ich glaube, die Kapazität, der Fische, die wir fangen können, hängt ganz stark damit zusammen, ob wir gemeinsam ein Netz knüpfen und zusammenarbeiten. Und dann werden wir eine viel größere Kapazität haben, um Menschen zu erreichen. Und deswegen ist es so cool, wenn wir uns hier zusammenschließen, ja, als Kirche und sagen, wir leben alle dafür, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Jeder Gottesdienst hat diesen Fokus, dass neue Leute Jesus kennenlernen können und dass diejenigen, die da sind, noch mehr ausgerüstet werden für diesen Dienst. Und wir leben als Kirche nicht nur dafür, um uns selber zu drehen und eine Gemeinschaft für uns zu sein, sondern wir wollen immer eine Familie sein, die Gäste erwartet, die Zuwachs erwartet. Wir wollen nicht auch eine Kirche sein, ja, wo irgendwie, wie soll ich was sagen, Kinder Gottes gezeugt werden, aber dann werden sie abgetrieben, weil sich keiner um sie kümmert oder weil wir als Kirche keine Strukturen dafür haben, um sie aufzufangen. Und deswegen brauchen wir Leute, die Kleingruppen leiten. Wir brauchen Leute, die sich auch daran beteiligen, dass weiterhin dieser Alpha-Kurs, der gerade stattfindet, stattfinden kann. Ja? Wir brauchen Menschen, die in ihren Arbeitsbereichen einfach Gas geben und mitarbeiten und nicht das Nötigste tun, sondern selber leidenschaftlich sagen, ich bin die Lösung. Ich bin ein Teil dieser Gemeindefamilie. Ich brenne dafür. Ich tue es auch nicht nur irgendwie, weil man mich dazu antreibt, sondern ich will es, weil ich diesen Jesus groß machen will. Und ich glaube, das wird das Entscheidende sein, auch für die nächsten Jahre, für uns als Kirche, dass wir wirklich ein gemeinsames Netz knüpfen und auswerfen als Kirche. Und dass wir uns in diesem einen Punkt wirklich einig sind. Wir leben dafür, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und ich finde es genial, wenn du so die Geschichte der Erweckungen anschaust. Also es sind so geistliche Aufbrüche, ja, wo Gott neues Leben geschenkt hat seiner Kirche in der Kirchengeschichte. Davon reden wir, ja. Und ich finde es genial, da gab es immer wieder so Momente, wo total unterschiedliche Christen zusammengekommen sind. Christen, die sich manchmal theologisch und lehrmäßig und sonst irgendwie und von den, ja, vom Look und so weiter, oh, richtig bekämpft haben. Aber sie sind zusammengekommen, haben Abendmahl gefeiert und gebetet und da ist eine Einheit entstanden, überall die Unterschiede hinweg und die haben unglaublich viel für Jesus erreicht. Ein solches Treffen hat am 1. Januar 1739 stattgefunden und da war eben schon erwähnter John Wesley dabei und er beschreibt dieses Treffen. Die haben sich also getroffen für ein Abendessen und haben dann Abendmahl gefeiert und dann heißt es ungefähr um 3 Uhr morgens, 1. Januar 1739, ungefähr um 3 Uhr morgens, als wir in ernstem Gebet anhielten, kam die Kraft des Heiligen Geistes mächtig über uns. So dass einige von übergroßer Freude aufjauchzten und sich auf die Knie warfen. Sobald wir uns von dem Schrecken und Staunen über die Anwesenheit seiner Herrlichkeit erholt hatten, fingen wir an, einmütig zu singen: Wir loben dich, o Gott, wir erkennen dich als Herrn. Und da ist eine richtige Bewegung ins Leben gerufen worden, die wirklich große Teile Englands erreicht hat und auch darüber hinaus ging, denn Whitfield war auch dabei, der nach Amerika gegangen ist und dort überall gepredigt hat. Wahnsinn. Unterschätze nie die Kraft eines Gebetstreffens. Unterschätze nie die Kraft eines Gebetstreffens. Das ist die Einmütigkeit. Also sie waren einmütig, dann waren sie demütig. Das versuche ich jetzt sehr kurz zu halten. Aber wir lesen das, dass die ersten Christen, die hatten zwei Dinge. Erstens, sie haben nicht viel Aufhebens von sich gemacht. Sie haben Vollgas gegeben für Jesus, aber es war eben auch Jesus, der im Mittelpunkt ihrer Bewegung stand. Und das haben sie so deutlich gemacht, auch in diesem Gebet, oder? In Vers 29 heißt es, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also diese Grundhaltung ist doch das Wort Knecht, das Wort Diener, einfach zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Ich will dir dienen. Herr, du bist der, um den es geht. Ich stelle mein Leben in deinen Dienst. Und dann schauen wir, was passiert. Diese Grundhaltung war einfach da. Und die hatte auf der anderen Seite ganz viel damit zu tun, dass sie ein unfassbar großes Gottesbild hatten durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und dann auch in ihrem Gebet für Gottes Eingreifen, da sagen sie, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Es war ihnen so wichtig, dass auch durch die Wunder, die geschehen würden, nicht sie irgendwie Ehre bekommen, sondern dass es Jesus sein würde. Herr, tu es durch deinen Namen und mach deinen Namen auch dadurch groß. Und gleichzeitig erkenne ich auch ihre Demut in der Art und Weise, wie sie dieses Gebet da formulieren. Ey, die kriegen gerade richtig auf die Mütze von ihrer Regierung und das erste Wort, was sie beten, ist Herrscher. Herrscher. Und das ist so das stärkste griechische Wort, was man für einen König, für einen Herrscher, für einen Fürsten gebrauchen kann. Das Wort würden wir heute nicht feiern, das ist nämlich das Wort Despotes. Despot, okay? Aber damals war das noch nicht so negativ aufgeladen wie heute. Das bedeutete einfach, hier ist ein Herrscher, der unmöglich herausgefordert werden kann, weil seine Macht völlig überragend ist. Und das ist, was sie hören. Sie bekommen Drohungen und ihre erste Reaktion ist Herrscher in ihrem Gebet. Sie sagen, Herr, die können ja sagen, was sie wollen, aber der Einzige, dessen Macht unverrückbar feststeht, das bist du. Punkt. Und das liebe ich so, diese Haltung. Und am Ende ihres Gebets formulieren sie das ja auch so her, die haben sich alle miteinander verbündet, um am Ende genau das zu tun, was du schon festgelegt hattest. Sie denken, sie haben ihr eigenes Ding gemacht, indem sie Jesus gekreuzigt haben, aber eigentlich haben sie Gottes Ding gemacht, der durch diese Kreuzigung die ganze Welt retten wollte. Wow. Dieses gewaltige Bild hatten sie von Gott und ich glaube, dieses Bild brauchen wir auch bei allen Entwicklungen in der Gesellschaft, bei allen Entwicklungen auch auf der Weltbühne, dass wir wissen, am Ende kommt Gottes Plan zur Vollendung. Gott gewinnt, Gott kommt zu seinem Ziel und deswegen dürfen wir mutig sein, dürfen wir mutig auch wirklich unser Netz knüpfen und rausschmeißen und dürfen erwarten, da wo Gott uns hingestellt hat, wird er uns auch gebrauchen und er wird mit uns auch zum Ziel kommen, egal was Menschen auch planen, egal was es alles für komische, unheilige Bündnisse auf dieser Welt gibt, Gott gewinnt, Gott kommt zum Ziel. Und ich glaube, da ist Demut so ein Schlüssel, denn ich glaube, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Das habe ich schon öfters gesagt hier. Ich würde es vielleicht nochmal anders formulieren. Demut vor Gott gibt uns Mut vor Menschen. Nur wenn Gott in uns groß ist, werden wir ihn anbeten, ganz leidenschaftlich und von ihm erzählen. Nur wenn Gott in uns groß ist, werden wir groß denken und um Großes bitten, auch als Kirche. Und da will ich dich einfach nochmal neu ermutigen. Milan hat letzte Woche schon in der Lobpreiszeit diesen Impuls gegeben. Hey, lass uns nicht Menschen sein, die Gott nur anbeten am Sonntag. Und ich will dich da richtig herausfordern zu sagen, hey, plan dir doch wirklich mal an jedem Tag und wenn es nur ein Lobpreislied ist, das du dir anmachst, irgendwann an deinem Tag, wo du einfach sagst, jetzt mache ich dieses Lied an bei Spotify oder sonst irgendwo, wenn du Gitarre spielen kannst oder Klavier oder was weiß ich, was man noch spielen kann, Posaune, Rumpa, Rumpa, Tetere, keine Ahnung, ist mir egal, was dein Musikstil ist, aber mach es, ja, und bete Gott an. Mach ihn groß, nimm vielleicht irgendein Lied, was auch einfach ja, die unfassbare Größe von Gott so wirklich besingt und fang an, ihn anzubeten. Und ich glaube, das wird schon unsere Anbetung am nächsten Sonntag verändern, wenn wir das eine Woche lang miteinander tun würden. Lasst uns unser Netz enger knüpfen, lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns gemeinsam auch im Alltag davon geprägt sein, diesen Gott anzubeten. Ich habe übrigens extra noch eine Playlist auf Spotify angelegt, Ecclesia Braunschweig heißt sie einfach, kannst du auch gerne benutzen, wenn du ein paar Lieder suchst. Aber lasst uns das mal machen. Und einigen Leuten habe ich wirklich den Eindruck, dass Gott ihnen sagen möchte, lies nochmal neu die Evangelien und erwarte, dass mein Heiliger Geist dir darin begegnet. Und ich will dein Bild sprengen. Und in dem, was du liest, dadurch will ich dir Impulse geben, was ich mit deinem Leben vorhab. Dadurch will ich dir Impulse geben, was dein spezieller Beitrag ist, welche Not ich durch dein Leben, durch deine Berufung auch lindern möchte. Das ist so, was Gott wirklich zu mir nochmal gesagt hat bei der Vorbereitung von dieser Predigt. Wir haben Einmut, Einmütigkeit und wir haben Demütigkeit. Und am Ende sehen wir eine Kirche, die ist freimütig. Einmütig, demütig, freimütig. Ich lese nochmal ab Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen, haben sie gebetet, und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich finde das so interessant, was wirklich der Inhalt ihres Gebets ist, was sie von Gott wollen. Ich finde es krass, die sind bedroht worden gerade. Es war wirklich eine schwierige Situation. Und die haben es erlebt, dass ihr Meister gekreuzigt wurde. Also es war schon real für die, ja. Und was beten sie im Blick auf diese Not? Herr, schau dir mal an, die Drohungen. Das ist alles, was sie beten. Sie beten nicht, Herr, nimm das alles weg, diese Bedrohung jetzt. Herr, hol uns hier raus. Hol uns in den Himmel. Herr, lass uns auswandern in irgendein anderes Land, wo wir dann sicher leben können. Keine Ahnung. Herr, mach die Leute alle blind, dass sie uns nicht mehr finden und hören und sehen. Das beten sie alles nicht. Sie sagen nur einfach, Herr, nimm das mal wahr, was man mit uns macht. Aber das war es dann auch schon für sie. Das reicht ihnen scheinbar. Da haben sie nicht mal eine Bitte an Jesus. Die Bitte ist einzig und allein, Herr, gib uns Freiheit und Mut, von dir zu reden. Nicht mal die Heilungen, die Zeichen und Wunder sind das Eigentliche, sondern sie sagen nur, Herr, unterstreiche diese Freimut oder bewirke diese Freiheit, diesen Mut durch Heilungen, Zeichen und Wunder, indem du irgendwas machst, indem du dich übernatürlich bemerkbar machst. Aber das Ziel, was sie haben, ist wirklich, Herr, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Herr, setz uns frei. Herr, gib uns Mut, von dir zu reden, Herr. Gib uns eine Offenheit über unseren Glauben, dass wir sagen, es ist uns doch egal, was Leute von uns denken. Wir dürfen ja lernen, gut davon zu reden. Wir dürfen ja auch Argumente benutzen und alles Mögliche. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns nicht schämen für die beste Botschaft dieser Welt. Und darum bitten sie den Heiligen Geist. Und das zieht ihn an. Und es ist genau auch das, was passiert, oder? Genau das. Sie haben nicht mal um den Heiligen Geist gebetet. Ist euch das aufgefallen in dem Bibeltext? Sie haben gebetet, um diese Freiheit von ihm zu reden und um Heilungen, Zeichen und Wunder, aber dass sie neu erfüllt werden, darum haben sie gar nicht gebetet. Da sagt der Heilige Geist, das habe ich aber verstanden, dass das genau das ist, was ihr jetzt braucht. Das ist die Antwort auf eure Gebete. Und das finde ich so cool. Ich glaube, diese Einmütigkeit, diese Demütigkeit, diese Freimütigkeit, die zieht den Heiligen Geist an in unserem Leben. Er liebt das. Und da kommt er, auch ungefragt. Ja, das finde ich so cool, wenn du in deinem Herzen es wirklich hast, leidenschaftlich für Jesus zu leben, diesen Jesus zu lieben, deinen Vater im Himmel zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit aller Kraft, dann zieht das den Heiligen Geist an. Der Heilige Geist ist der größte Promoter einer Sache und das ist Jesus. Er ist der größte Promoter dieser Person. Der Heilige Geist drängt sich gar nicht selber in den Vordergrund, sondern mit aller Macht und Entschlossenheit will er Einmütigkeit für diesen Jesus erreichen, weil er weiß, das ist der zukünftige König über dieses ganze Universum. Das ist der König, der einmal sichtbar über diese ganze Erde herrschen wird. Jesus Christus, Gottes Messias, Gottes König. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich liebe das, ja, ich habe es vorhin im Vorgebet schon gesagt. Der Heilige Geist, jetzt habe ich es nochmal ganz genau, kommt 49 Mal in der Apostelgeschichte vor. Jesus kommt 58 Mal vor. Und damit will ich nicht sagen, dass die beiden sich darum streiten, wer wichtiger ist. Nein, ganz im Gegenteil. In der Apostelgeschichte wird uns ja beschrieben, wie der Heilige Geist in seiner Kirche wirkt, durch seine Kirche wirkt. Aber was ist sein Ziel? Diesen Jesus groß zu machen. Diesen Jesus in der ganzen Welt bekannt zu machen. So sehr, dass er statistisch gesehen zweimal in jedem Kapitel vorkommt. Ich liebe das. Und die Apostelgeschichte in den ersten beiden Versen, sie startet mit Jesus, dass der Lukas nochmal sagt, hey Theophilus, jetzt geht's weiter, diese Geschichte von Jesus, das ist der zweite Teil der Geschichte von Jesus. Der erste Teil war in meinem Evangelium. Und die Apostelgeschichte, sie schließt auch damit, dass ein Paulus leidenschaftlich diesen Jesus predigt. Freimütig heißt es ganz genau, diesen Jesus predigt. Also das ist der Herzschlag des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist der Mission. Er will seine Kirche wirklich zu den Menschen führen. Ich lese noch mal ein Zitat vor von Alec Motyer, einem Theologen, den ich auch sehr schätze, der mal Folgendes geschrieben hat über Jesus und über die Bibel. Und er sagte, das Alte Testament ist Jesus vorhergesagt. Die Evangelien sind Jesus enthüllt. Die Apostelgeschichte ist Jesus gepredigt. Die Briefe Jesus erklärt. Die Offenbarung Jesus erwartet. Er ist der Höhepunkt, die Substanz und das Zentrum des Ganzen. Er ist das Ja und das Amen, das so sei es, aller Versprechen Gottes. Und deswegen bindet sich der Heilige Geist selber an diese Botschaft von Jesus. Ihr Lieben, ich bitte die Band schon mal auf die Bühne. Bitte die Band schon mal auf die Bühne. Was ich so erstaunlich finde, wir haben gesagt, die erste Kirche, sie war einmütig, demütig und dann war sie auch freimütig. Und im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, da stelle ich fest, dass genau diese Dinge umkämpft sind. Es sind genau die Dinge, gegen die dann auch der Satan wirklich kämpft in der ersten Kirche. Die Einheit ist umkämpft in Apostelgeschichte 6, wo es plötzlich darum geht, die Witwen der Juden aus Israel werden besser versorgt als die Witwen der Juden aus dem Ausland. Und die Gemeinde steht wirklich an einem wichtigen Scheidepunkt, wo die Einheit hätte zerrissen werden können. Interessant, oder? Das, was der Heilige Geist schaffen will, das greift der unheilige Geist an. Demütigkeit, das sehen wir schon ein Kapitel später. Hananias und Sapphira, die irgendwie als heiliger und frömmer gelten wollen, als sie es eigentlich sind. Die wollen sich einen Namen machen in der ersten Kirche. Und der Heilige Geist geht hart dagegen vor. Freimütigkeit ist in der gesamten Apostelgeschichte umkämpft durch Verfolgung. Und wenn wir sehen, dass es Dinge gibt, die der Heilige Geist unbedingt haben möchte und die der unheilige Geist unbedingt wegschaffen möchte, dann wissen wir, dass wir etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer Hand halten. Etwas ganz, ganz Wichtiges erkannt haben. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen als Kirche. Ich möchte an diesem Punkt noch einen Gedanken sagen. Wie kannst du persönlich dich für den Heiligen Geist öffnen? Oder welche Voraussetzungen braucht es? Im Grunde musst du völlig zerbrochen sein. Das ist, was die ersten Christen da erlebt haben, oder? Durch das Kreuz, dadurch, dass Jesus gekreuzigt wurde und sie ihn alle verlassen haben. Sie alle abgehauen sind, Petrus ihn verleugnet hat, waren die völlig zerbrochen, haben sich nur noch versteckt. Und interessanterweise, glaube ich, hat genau das den Heiligen Geist angezogen. Mit stolzen Menschen kann der Heilige Geist nichts anfangen, aber mit Zerbrochenen kann er alles tun. Alles. Und deswegen ist das Kreuz so ein gutes Symbol. Wir kommen zum Kreuz und sagen, Herr, wir hätten die Todesstrafe verdient gehabt für den Dreck unseres Lebens. Für all das, was wir nicht so gemacht haben, wie es dir am Herzen gelegen hätte. Und wir sind zerbrochen vor ihm und sagen, Herr, vergib uns. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch dann als Christen irgendwann, werden wir immer wieder erleben, dass wir selber an unsere Grenzen kommen. Dass wir noch versagen, dass wir sündigen, dass wir aus unserer Kraft zu wenig tun können. Und das nervt uns und das macht uns wahnsinnig manchmal. Aber für den Heiligen Geist ist es eigentlich die offene Tür, durch die er gehen möchte. Ich erlebe das auch persönlich alle Jahre wieder, ja. Alle Jahre wieder. Dass der Heilige Geist neu kommt und meine Illusion zerstört und mir ganz deutlich klar macht, dass nur er es ist, der mein Leben fruchtbar macht, der mein Leben wirksam macht, auch für seinen Namen, durch den ich etwas tun kann, auch zu seiner Ehre. Prüft das immer wieder. Gerade jetzt aktuell sind wir als Familie echt in so einer Phase, wo wir richtig merken, wie Gott sagt, willst du es wirklich, mehr Menschen, mehr wie Jesus? Wollt ihr das wirklich auch als Kirche? Wollt ihr auch euch das Herz weich machen lassen, opferbereit zu werden für mich? Eure Zeit, eure Kräfte, eure Leidenschaft einzusetzen für mich? Wollt ihr eure Herzen weich machen lassen, dass ich euch wieder neu eins machen kann, zusammenbringen kann in diesem Auftrag? Bist du bereit, Dinge loszulassen, die dir auch in der Gemeinde so wichtig werden, weil du sagst, nein, ab sofort soll das meine erste Priorität sein, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute neu unsere Zerbrochenheit sucht. Komm, spielt noch mal ein bisschen lauter, macht mal die Band ein bisschen lauter, einfach im Klavier. Komm, lasst uns anfangen, gemeinsam Jesus zu suchen. Ich will dich einladen an deinem Platz, wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich ruft, dass du antwortest und dass du Jesus dein Leben auslieferst neu. Das ist so genial. Ich habe ein paar Artikel auch gelesen nochmal über Erweckung. Und ein Kennzeichen, hat ein Autor gesagt, war verzweifeltes Gebet. Dass Menschen gebetet haben und gesagt haben, Herr, du musst es tun. Herr, alles andere ist mir egal, aber komm her und gib uns Kraft, dass Menschen gerettet werden. Herr, gib uns Kraft, dass deine Gegenwart da ist, sodass wir wirklich den Menschen auch etwas zu geben haben. Dass unser Glaube keine Tradition ist, dass unser Glaube kein Dogma ist, sondern dass es etwas Kraftvolles ist, dass dein Evangelium wieder Leben verändert. Herr, tu das. Komm, wenn du das magst, dann lass uns verzweifelt beten und sagen, Herr, wir suchen dich. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst und uns zu einer Kirche machst, die Jesus in diesem Mittelland von Wolfsburg bis Hannover groß macht, Herr Jesus. In dieser Stadt, an unseren Arbeitsplätzen, Herr Jesus. Wir wollen eine Kirche sein, die so großzügig ihren Glauben lebt, Herr. Dass das Netz so groß ist, dass Menschen hier reinkommen können. Dass Menschen hier andocken können. Dass Menschen begleitet werden können. Dass Menschen wiederum auch bereit gemacht werden, um selber Jesus zu dienen. Heiliger Geist, komm. Komm, lass uns gemeinsam beten, lass uns gemeinsam laut werden, unseren Gott einladen. Herr Jesus, wir beten gemeinsam, dass du uns als Kirche diese Freiheit gibst, von dir zu reden, diese Freiheit gibst, Menschen einzuladen. Herr, wir beten, dass du uns diese Freiheit auch gibst, indem du neu deine Kraft ausgießt über uns, Herr Jesus. Über unseren Bemühungen, Herr Jesus, dass deine Fähigkeiten es machen, was wir nicht tun können, Herr Jesus. Herr, wir beten, dass du deine Hand ausstreckst, Herr Jesus, zu Zeichen und Wundern. Dass du deine Hand ausstreckst, um Menschenleben zu verändern. Dass du deine Hand ausstreckst, unsere Predigten wirklich stark zu machen, lebendig zu machen, Herr Jesus. Unseren Lobpreis himmlisch zu machen, Herr Jesus. Unsere kleinen Gruppen zu einem Zuhause, Herr Jesus. Für Dutzende von neuen Menschen, Herr Jesus.